Ich möchte heutige Predigt, und das ist keine einfache Predigt vom Thema her oder vom Text her, den ich ausgesucht habe, aber ich hoffe, dass ihr klar mitdenkt, dass ihr mitkommt. Und falls bei euch Fragen entstehen, und ich hoffe, dass bei manchen von euch Fragen entstehen, dass ihr euch traut, nachher mich anzusprechen oder einfach mal Thema zu vertiefen für euch selbst im Hauskreis und so weiter. Ich möchte mit einer Begebenheit erzählen, die ich mal vor etwa 7 Jahren erlebt habe. Ich war in einem Sommer während meines Studiums, war ich als Buchevangelist 2 Monate unterwegs am Bodensee. Da waren noch andere Studenten und wir waren immer so einzeln, also nicht zu zweit oder zu dritt, sondern einzeln mit einem Koffer von Büchern unterwegs und haben Menschen angesprochen, haben ihnen gesundheitliche Literatur angeboten, Literatur über Erziehung, auch Glaubensliteratur. Und so kann ich mich an ein Haus erinnern, ein Familienhaus, und ich näherte diesem Haus und der Hausherr von diesem Haus arbeitete gerade in seinem Garten. Und so bin ich hin zu ihm gegangen, habe mich vorgestellt, Alexei Seiler, wir machen hier eine Gesundheitsarbeit, ob sie Interesse hatten. Und der Mann sagte gleich, nein, kein Interesse. Und dann habe ich versucht, das Gespräch auf das Geistliche zu überleiten, ja, über Gott mit ihm ins Gespräch zu kommen. Und als ich das erwähnt habe, Gott und Glaube, da hat er sich so aufgeregt und sagte, was, du glaubst an Gott, an diesen willkürlichen und grausamen Gott? Das hat mich erstmal stutzig gemacht. Was meint er? Da habe ich nachgefragt und sagte, wie kann man an den Gott, der willkürlich Menschen umbringt, der Befehle gibt, andere Menschen umzubringen, der willkürlich handelt, so wie er möchte, wie kann man an diesen Gott glauben? Als er gehört habe, dass ich Theologie studiere, da war er noch mehr aufgebracht. Und dann versuchte ich, mit ihm ins Gespräch zu kommen, mit ihm zu reden. Und irgendwann waren wir so weit, dass ich bei ihm zu Hause an einem Tisch saßen und wir zusammen, sie haben mir Saft gegeben und einen schönen Kuchen. Wir sind gut, friedlich auseinandergegangen, aber er hatte kein Interesse bekommen am Glauben. Also das war jetzt keine Bekehrungsgeschichte. Aber die Frage, die dieser Mann mir gestellt hat, wie kannst du an einen grausamen Gott glauben? Ich meine, ich hatte keinen Zweifel, ich hatte kein Gottesbild, das grausam oder willkürlich ist, auf keinen Fall. Aber die Frage, die dieser Mann gestellt hat, hat mich eine Zeit lang begleitet. Und auch später habe ich Menschen getroffen, die diese Frage vielleicht nicht so aggressiv stellen, aber diese Frage bei sich tragen, in ihren Herzen oder ihren Köpfen. Ich weiß nicht, ob du schon einem so einem Menschen begegnet bist, der mit dem Gott vielleicht eher im Alten Testament Probleme hat. Menschen haben Fragen und finden keine Antworten. Ich weiß nicht, vielleicht bist du selber gerade in einem Moment, wo du denkst, wie, ich kann diese Geschichte im Alten Testament nicht verstehen. Ich komme mit dem Gottesbild im Alten Testament nicht klar. Oder ich habe dieses Gottesbild vermittelt bekommen. Mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Und ich möchte heute mit euch eine schwierige Geschichte, aus meiner Sicht schwierige Geschichte, aus dem Alten Testament lesen. Und ich war erstaunt, als ich diese Geschichte tiefer studiert habe, was für Liebe, was für Gnade dort in dieser Geschichte zu finden ist. Und mein Wunsch mein Wunsch ist heute, euch einfach zu ermutigen, nicht euch einfach an Buchstaben, an Sätzen aufzuhalten, sondern wirklich die Gnade Gottes und Liebe Gottes in Geschichten, in alttestamentlichen Geschichten zu suchen. 2. Samuel Buch, Kapitel 6. Und da möchte ich Verse 1 bis 7 erstmal lesen. 2. Buch Samuel, Kapitel 6 und dort Verse 1 bis 7. Und da heißt es, und David sammelte abermals alle junge Mannschaft in Israel, 30.000, und machte sich auf und ging hin mit allem Volk, das bei ihm war, gen Baal in Juda, dass er die Lade Gottes von da heraufholte, deren Name heißt, der Name des Herrn Zebaoth wohnt darauf über den Cherubim. Und sie ließen die Lade Gottes führen auf einem neuen Wagen und holten sie aus dem Haus Abinadabs, der auf dem Hügel wohnte. Usa aber und Achio, die Söhne Abinadabs, trieben den neuen Wagen. Und da sie ihn mit der Lade Gottes aus dem Haus Abinadabs führten, der auf dem Hügel wohnte, und Achio vor der Lade herging, spielte David und das ganze Haus Israel vor dem Herrn her, mit allerlei Saitenspiel, von Tannenholz, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Und als sie kamen zu Tänen Nachons, griff Usa zu und hielt die Lade Gottes, denn die Rinder traten beiseite. Da ergrimmte des Herrn Zorn über Usa, und Gott schlug ihn daselbst um seines Frevels willen, dass er daselbst starb bei der Lade Gottes. Diese Geschichte hört hier nicht auf, aber wir machen hier einen Punkt. Jetzt frage ich euch ganz ehrlich, wer hat Schwierigkeiten mit diesem Text, mit diesem Abschnitt? Okay, ein paar melden sich von euch. Sehr gut, ich freue mich, dass ihr damit Schwierigkeiten habt. Das heißt, die Predigt hat sich für euch auf jeden Fall gelohnt. Ich hoffe, ich zumindest. Schwierige Geschichte. Ich meine, wenn man diese Geschichte nicht im Kontext der ganzen Bibel liest, hat man auf jeden Fall Schwierigkeiten. Ja? Aber zum Glück haben wir den ganzen Kontext der Bibel und wir haben auch diesen Text und wir können auch diese Geschichte tiefer studieren. Und ich hoffe, dass eure Fragen sich aufklären werden. Erstmal stellt sich die Frage, warum war die Lade, die Bundeslade Gottes nicht in der Stiftshütte, warum war sie nicht im Königsstaat, wo war die Bundeslade? Die war zu diesem Moment in der Stadt Silo. In der Stadt Silo, stimmt nicht, entschuldigt bitte, die war gerade bei dem Priester Abinadabs. Und jetzt die Frage, wie ist sie dorthin gekommen? Das war so, dass die Bundeslade eine große Rolle spielte beim Volk Israel. Ich will jetzt nicht sehr detailliert darauf eingehen, aber das war für religiöses Leben des Volkes eine enorme Bedeutung. Und als König Saul, der erste König von Israel, an der Macht war, hat er nicht besonders den religiösen Aspekt des Lebens betont oder unterstützt. Also die Israeliten haben angefangen, sich für andere Religionen zu interessieren, an die Völker sich gehalten haben. Und für den König Saul war Bundeslade vielleicht ein Symbol, ein Talisman, wie er die Schlachten gewinnen kann. Und so hat Saul viele Kriege mit Israeliten, mit Philistern geführt und viele Kriege hat er verloren. Ja? Und das heißt, dass bei einem Krieg die Israeliten die erste Schlacht verloren haben und dann dachten sie, wenn wir jetzt die Bundeslade in unser Heer holen, dann können wir diese Schlacht gewinnen. Und sie holten die Bundeslade zum Krieg aufs Kriegsfeld und sie haben so gejubelt und so geschrien, dass Philister tatsächlich Angst bekommen haben, dass die Israeliten sie jetzt schlagen können und sagten, ihr Gott ist jetzt unter ihnen. Sie haben wirklich Angst bekommen. Aber die Israeliten haben diese Schlacht verloren. Und das Schlimmste war, dass die Bundeslade von Philistern weggenommen wurde und in ihre Stadt gebracht wurde. Die Philister haben sich natürlich riesig gefreut. Jetzt haben sie ein Trophäe. Das, womit sie jetzt den Israeliten noch mehr Angst machen können und dass die Israeliten jetzt überhaupt keine Chance haben, sie irgendwann zu schlagen, zu gewinnen. Aber für Israeliten war das ein enormer Verlust und wir lesen in der Bibel, dass der Priester Eli, als er das gehört hat, dass die Bundeslade von Philistern weggenommen war, wisst ihr, was mit ihm passierte? Er wurde sofort bewusstlos und er fiel nach hinten und brach sein Genick und starb. So stark, so schwer war diese Nachricht für ihn, dass die Bundeslade jetzt weg ist. Also für Israeliten war das absoluter Verlust. Das war, ich weiß nicht, das war so fast wie, sie waren aussichtslos. Ihr Gott jetzt war jetzt weg. Sie haben Gott damit verbunden und jetzt war er weg. Und die Philister haben sich natürlich gefreut. Und was machten sie? War ein Fehler von Philistern. Sie stellten diese Bundeslade in den Tempel ihres Gottes Dagon. Sie stellten ihn dahin als ein Trophäe, ein wichtiges Trophäe. Und dann kommen sie am nächsten Morgen und was ist mit diesem Dagon, mit diesem Statue von ihrem Gott Dagon passiert? Der lag auf seinem Antlitz. Ist interessant, der Gedanke, dass Gott keine Konkurrenz an seiner Stelle duldet. Es kann vielleicht sein, dass auch uns in unserem Leben das passiert, dass wir nach außen vielleicht einen Eindruck machen, wir sind Christen, wir sind Nachfolger Jesu. Vielleicht haben wir sogar ein Trophäe. Es kann vielleicht die Bibel sein. Und wenn ich Besuch kriege von Geschwistern, dann lege ich schon brav die Bibel auf den Tisch, dass viele denken, ja, ich lese die Bibel oder ich habe sie heute gelesen. Oder ich bete vielleicht gerade zu dem Moment, wo mich andere sehen und denke, oh, das ist ein braver Christ. Es kann sein, dass ich auch religiöse Elemente wie Bibel, Gebet, Gaben oder mein Dienst in der Gemeinde so als ein Talisman, als ein Trophäe verwende. Aber Gott sagt, ich dulde sowas nicht. Ich möchte ein aufrichtiges und ehrliches Anbeten. Und wenn andere Sachen in meinem Leben viel wichtiger werden als Gott und ich ein Trophäe verwende oder ein religiöses Element, um irgendwie zu zeigen, ich bin doch gläubig, ja, ich bin ein Nachfolger, dann ist es ganz gefährlich, dass Gott duldet keine Konkurrenz an seiner Seite. Auf jeden Fall waren die Philister auch sehr erschrocken. Und es heißt im Text, dass Gott anfing, die Philister zu schlagen. Und sie waren so erschrocken, dass diese Bundeslade in eine andere Stadt geschickt haben. Und Gott hat angefangen, dort Philister zu schlagen. Und dann nächste Stadt. Und ich glaube, es waren 5 Städte insgesamt, bis sie dann so weit kamen, dass sie die Bundeslade auf einen Wagen gestellt haben mit Tieren, von Tieren geführt, und haben sie weggeschickt. Und Gott hat diese Bundeslade dann in das Haus von Abinadabs gebracht. Und in dieser Zwischenzeit, solange die Bundeslade bei Philistern war, hat König David wurde gesalbt und er wurde König von Israeliten, und er wollte, dass Jerusalem, dass die Stadt Jerusalem zur Königsstadt wird. Und er wollte natürlich, was hat ihm gefällt? Er hat an Macht gewonnen, er hat Autorität, Menschen haben gejubelt, Saul hat Tausende geschlagen, aber David 10.000, also es war großer Aufbruch im ganzen Volk. Und David hat schon Kriege gegen Philister gewonnen. Im Kapitel davor erleben wir, dass David, Vers 19, Kapitel 5, Vers 19, da heißt es, und da fragte David fragte den Herrn und sprach, soll ich hinaufziehen wieder die Philister? Ja? Also David ist hier ein mutiger Mann, der geht voran und der schlägt die Philister. Und da heißt es, dass er Philister geschlagen hat mit 30.000 Mann. Ja? Aber was fällt ihm? Ihm fällte die Präsenz seines Gottes in seiner Königsstadt. Und so hat er vorgehabt, die Bundeslade zu sich nach Jerusalem zu holen und in den Tempel oder in den speziellen Ort, in das Haus Gottes zu stellen. Und hier beginnt eine Zeremonie, eine wichtige Zeremonie. Die Bundeslade wird nach Jerusalem gebracht. Und wie sah dieser Zug, dieser feierliche Zug? Es war sehr feierlich. Ja. Wir lesen hier, dass es gespielt wurde mit Musikinstrumenten, und das heißt im ersten Vers, dass David seine junge Mannschaft, 30.000 Mann, mitnahm. Also das waren die Besten, ja, die starksten Krieger von David, und er nahm sie mit sich, um so der ganzen Zeremonie eine Note zu geben. Und es heißt, dass die Söhne von Abinadabs, die den Wagen führten, ja, das war ein neuer Wagen, heißt es. Das war wahrscheinlich ein Wagen, der noch nie benutzt wurde. Heute würden wir sagen, es war vielleicht Mercedes S-Klasse, das noch nie gefahren wurde, nagelneu. Also sie haben das Beste genommen, den besten Wagen, haben die Lade Gottes drauf getan, draufgesetzt und sind gefahren. Und David in seine königlichen Kleider als erster, als wichtige Person in diesem ganzen Zug. Und dann die Söhne Abinadabs, Usa und Achio. Interessant, wenn man diese Wörter aus dem Hebräischen übersetzt, heißt Usa Stärke oder Kraft, und Achio heißt freundlich und sympathisch. Das heißt, der ganze Zug war eigentlich von diesen Männern begleitet, und der Wagen wurde geführt, und die ganze feierliche Stimmung, und das heißt, eine starke Führung mit einem sympathischen Outfit. Also David hat sich alles durchdacht. Es war alles toll, bis eine kleine Nuance kommt. Ich meine, die Rinder waren wahrscheinlich nicht so geübt. Die waren nicht so geübt und sie waren nicht so vorsichtig. Oder vielleicht auch der User hat nicht aufgepasst, dass die Rinder an einer Stelle austreten und der ganze Wagen neigt sich und die Bundeslade droht auf den Boden zu fallen. Stellt euch vor, wäre das passiert, was für Tragödie für die Israeliten, wenn die Bundeslade an dieser Stelle auf den Boden gefallen hätte. Aber da war Usa, der Bodyguard von der Bundeslade, und der reagiert sehr schnell und er greift die Bundeslade und verhindert diesen Sturz. Aber was passiert? Der Usa fällt tot um. Und für viele hört hier die Geschichte auf. Für einen Atheisten, für einen kritischen Bibelleser heißt das, ich habe doch gesagt, dass Gott grausam ist. Wie kann jemand, der sich 100% einsetzt, der einen Unfall verhindern möchte, reagiert und die Situation rettet, dass er dafür umgebracht wird? Wie kann es sein, dass der Mensch alles gibt, was er kann, und er wird dafür bestraft? Es gibt Christen, die diese Geschichte schnell überlesen, wie ich früher ehrlich gesagt gemacht habe. Ich habe einfach schnell überlesen, nicht mehr mich aufgehalten auf diese Geschichte und dachte, irgendwann kriege ich diese Frage beantwortet, warum das so ist. Mancher, der hartnäckig ist, der fängt dann an, die Bibel zu studieren und liest Parallelstellen und so weiter, warum das so ist. Und dann kann man Parallelstellen sehen, wo Gott ganz klar ein Gebot gegeben hat, dass die Bundeslade getragen werden sollte. Ja, nicht auf einem Wagen gefahren, egal wie neu er auch ist und egal wie gut die Tiere sind, die Rinder sind, die diesen Wagen führen. Die Bundeslade musste in Herzen oder von Leviten getragen, als Symbol dafür, dass wir sie nicht irgendwie hinter uns schleppen, ja, Gottes Anwesenheit in meinem Leben, sondern in unseren Herzen tragen. Das wurde vernachlässigt. Ja. Man kann es auch so erklären. Ich weiß aber nicht, ob diese Erklärung reicht. Mir persönlich hat es nicht gereicht. Das war eine Erklärung, die ist auch logisch aufgebaut. Gott hat es gemacht und jetzt war die Konsequenz ganz klar. Aber wenn ich einfach dabei bleibe und die Geschichte weiter überlese oder schnell drüber hinwegkomme, dann reicht das nicht. Mich hat das nicht befriedigt. Und ich habe einfach diese Geschichte weiter studiert und zu interessanten Ergebnissen gekommen. Und ich habe aus dieser Geschichte gesehen, dass die Beziehung, wovon wir im Neuen Testament von Jesus Christus so oft und so oft vermittelt wird, so oft angesprochen wird, dass die Beziehung, eine aufrichtige Beziehung zum Herrn Jesus Christus, das Wichtigste in unserem Glauben ist. Und dieses Thema kommt hier in dieser Geschichte auch vor. Und ich möchte das mit euch weiterlesen. Weiter heißt es, da war David betrübt, dass der Herr den Uzza so wegriss und man hieß diese Stätte Perez Uzza bis auf diesen Tag, was heißt Unglücksstätte. Und David fürchtete sich vor dem Herrn des Tages und sprach, wie soll die Lade des Herrn zu mir kommen? Erstmal soweit. Interessant ist, dass das Wort im Vers 8, David war betrübt. Manche Übersetzung hat von jemand von euch anderes Wort? Dankeschön. Das ist das, da war er entsetzt. Ja? Es ist sehr interessant, das ist das gleiche Wort, was im Vers 7 heißt es, dass der Herr über die Tat von Uzza ergrimmte, er war zornig, heißt, bei mir heißt es, da ergrimmte des Herrn Zorn über Uzza. Und genau der gleiche Gedanke ist, dass der David über die Tat Gottes ergrimmte, entsetzt war. Er brannte von Zorn in seinem Herzen, warum Gott das gemacht hat. Und da ist es schon erstes Anzeichen, was bei David im Herzen los war. Und hier kommt David eigentlich in die Mitte des Problems, was das Problem war. Wir lesen weiter. Vers 9. Genau, Vers 9 habe ich schon gelesen. David fürchtete sich vor dem Herrn. Und weiter Vers 10, und wollte sie nicht lassen zu sich bringen in die Stadt Davids, sondern ließ sie bringen ins Haus Obed-Edoms des Gatitas. Und da die Lade des Herrn 3 Monate blieb im Hause Obed-Edoms des Gatitas, segnete ihn der Herr und sein ganzes Haus. Und das ist spannend. Das ist eigentlich das, was die Bundeslade, was die Anwesenheit Gottes in unserem Leben bringen soll. Segen, pure Segen, nichts weiteres. Aber es hängt meistens von uns ab, ob das uns zum Segen wird oder zu Fluch wird. Und für David, für Uzza auch, aber für David in dieser Situation war die Bundeslade eher zum Fluch. Und der hat es richtig erkannt, er hat sich gefürchtet. Wenn er diesen Zug durchgezogen hätte, glaube ich, wäre er als Nächster, der tot umgefallen wäre. Und jetzt ist die Frage für mich, was machte David die 3 Monate, als die Bundeslade im Haus von Obed-Edoms war? Und er hat gehört schon von anderen, weißt du, Gott hat sein Haus so reichlich gesegnet. Und dachte, ja, aber warum ich und so, warum ich nicht? Warum hat Gott diesen Zug durchbrochen und warum ist Isa tot umgefallen? Dort, David kämpfte mit sich. Und wir haben einige Psalmen, die ich meine, David gerade in diesen 3 Monaten geschrieben hat. Und wenn wir diese Psalmen lesen, dann können wir nachvollziehen, was in seinem Herzen war. Ja, und ich möchte nochmal wiederholen, ich werde euch noch an anderen, am Struktur, am Aufbau dieses Kapitels zeigen, dass das hier die Mitte dieses Kapitels ist oder Schwerpunkt dieses Kapitels ist, was war bei David in seinem Herzen los und dass David nicht in diesem Moment bei Gott war. Aber erstmal zu den Psalmen. Psalm 6 zum Beispiel heißt es: Strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Heile mich, Herr, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass David gerade in diesen 3 Monaten erfahren hat, was es heißt, Gott zu fürchten, erschrocken vor Gott zu sein. Und er erkannte, dass es auch an ihm lag, ja, dieser Schreck. Dass sein Problem war, dass er zu diesem Moment keinen Bezug zu Gott hatte, keine Beziehung zu Gott hatte, wobei wir von David lesen, dass er Freund Gottes war. Psalm 10, Vers 16, da heißt es, der Herr ist König, immer und ewiglich. Bei diesem Zug, als er die Bundeslade nach Jerusalem holen wollte, war er der König, war er im Mittelpunkt, er war der König und er war ganz vorne, er war in seinem königlichen Gewand. Er wollte auffallen, er wollte im Vordergrund stehen. Hier heißt es in diesem Psalm, der Herr ist der König. Also David hat sich bewusst unterordnet. Oder Psalm 24, Verse 7 bis 10. Mache die Tore weit und die Türe in die Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr, stark und mächtig. Jetzt ist der Herr stark und mächtig. Nicht mehr der David, der König, der Berühmte, der Starke, der viele Kriege gewonnen hat. Es kann auch in meinem Leben passieren, dass ich übermütig werde, dass ich stolz werde, dass ich an meinen Schulter klopfe. Vielleicht habe ich Erfahrungen, tolle Erfahrungen mit Gott gemacht, wo ich denke, wow, bin ich gut. Vielleicht liegt es daran, dass ich so ein toller Christ bin, dass ich so viel bete, dass ich so viel Bibel lese, dass ich so vieles tue in der Gemeinde, bin ich toll. Ja, und dann stehe ich im Vordergrund und dann vergesse ich, dass es allein Gottes Gnade ist, die durch mich wirkt. Als David das alles besinnt hat, unternimmt er nach 3 Monaten den 2. Zug. Und jetzt lesen wir das und wir versuchen jetzt herauszufinden, was hat sich geändert. Wir lesen Verse ab Vers 13. Entschuldigt bitte, das 2. Samuel 6, wir sind in diesem Kapitel. Ab Vers 12. Vers 12. Und es war dem König David angesagt, dass der Herr das Haus Obed-Edom segnete und alles, was er hatte, um der Lade Gottes willen. Da ging er hin und holte die Lade Gottes aus dem Hause Obed-Edoms herauf in die Stadt Davids mit Freuden. Und als sie einhergegangen waren mit der Lade des Herrn 6 Gänge, opferte man einen Ochsen und ein fettes Schaf. Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn her und war begürtet mit einem leinenen Leibrock. Und David samt dem ganzen Israel führten die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunen. Und da die Lade des Herrn in die Stadt Davids kam, guckte Michal, die Tochter Sauls, durch Fenster und sah den König David springen und tanzen vor dem Herrn und verachtete ihn in ihrem Herzen. Da sie aber die Lade des Herrn hineinbrachten, stellten sie die an ihren Ort mitten in der Hütte, die David für sie hatte aufgeschlagen. Und David opferte Brandopfer und Dankopfer vor dem Herrn. Und da David hatte ausgeopfert, die Brandopfer und Dankopfer, segnete er das Volk in dem Namen des Herrn Zebaoth und teilte aus allem Volk, der ganzen Menge Israels, sowohl Mann als Weib, einem jeglichen einen Brotkuchen und ein Stück Fleisch und ein halbes Maß Wein. Da kehrte alles Volk heim, ein jeglicher in sein Haus. Da aber David wiederkam, sein Haus zu grüßen, ging Michal, die Tochter Sauls, heraus ihm entgegen und sprach: wie herrlich ist heute der König vor Israel gewesen, der sich vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. David aber sprach zu Michael: Ich will vor dem Herrn spielen, der mich erwählt hat vor deinem Vater und vor allem seinem Hause, dass er mir befohlen hat, ein Fürst zu sein über das Volk des Herrn über Israel, und will noch geringer werden, denn also, und will niedrig sein in meinen Augen und mit den Mägden, von denen du geredet hast, zu Ehren kommen. Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Wenn wir diesen Abschnitt lesen, was fällt euch auf, was hat sich geändert bei dem zweiten Zug im Vergleich zum ersten Zug? Was fällt euch auf? Okay, also wir merken, dass Gott jetzt im Mittelpunkt steht. Okay, was hat sich konkret noch geändert? Seine Kleidung hat sich geändert. Wie hat sie sich geändert? Es war jetzt einfacher, es war ein leinener Rock, heißt es, ja? Das war priesterliche Kleidung. Er legt jetzt auf einmal Wert auf das Geistliche. Ja? Er ist jetzt kein König, und wenn wir den Psalm nochmal nehmen, der König ist Gott, jetzt ist der David nicht mehr der König. Ja? Jetzt ist er einfacher, jetzt hat er sich unterordnet. Was hat sich noch geändert? Sie haben jetzt geopfert. Ja? Es heißt, alle 6 Gänge, ich weiß jetzt nicht genau, ob das tatsächliche Schritte waren oder andere Massen vielleicht, aber sie haben in gewissen Abständen geopfert. Und wenn man opfert, weiß man, es geht nicht um mich, sondern es geht um den, dem ich ein Opfer bringe. Es ist also wieder ein Hinweis darauf, dass Gott hier im Mittelpunkt steht. Was hat sich noch geändert? Sie trugen die Lade, ja? Jetzt wird sie getragen, so wie es richtig ist, so wie es sein sollte, ja? Sie wird jetzt getragen. Was hat sich noch geändert? In Bezug zum Volk. Interessant ist, am Anfang haben wir gelesen, dass Gott die junge Mannschaft, also seine Männer, sammelte. Interessant ist, dass er mit 30.000 auch den letzten Krieg in Philister gewonnen hat. Jetzt möchte er seine Macht zeigen, das sind die 30.000, das sind meine Stärksten. Und hier heißt es, dass er das ganze Volk mitnahm, also dass Frauen und ich vermute mal auch die Kinder daran teilnehmen konnten. Jetzt sind alle einbezogen und am Ende verteilte dem ganzen Volk Essen. Ja, er opfert von sich, er gibt von sich etwas, von seinem Reichtum. Er bringt auch seine Wertschätzung den Menschen gegenüber. Nicht mehr er, der David. Noch ein Aspekt, dass David hier tanzt. Keine Ahnung, wie das ausgesehen hat. Wahrscheinlich hat er vor Freude so hoch gesprungen, dass sein Rock, in dem er war, so hoch war, dass er sich entblößt hat. Das war für einen König absolut peinliche Situation. Ja? Das kann man sich eigentlich so nicht vorstellen, dass ein König sowas macht. Und eigentlich ist die Michael, hatte sie recht, ja, dass David sich entblößt hat, dass er in eine peinliche Situation war. Aber er sagt, meine Motivation war, dass ich mich vor Gott niedrig machen möchte. Und vor allen Menschen. Ja? Jetzt bin ich nicht mehr der Große, der Starke, sondern ich unterordne mich. Ich demütige mich, ich werde demütig vor dem Herrn. Das hat sich geändert. Und wenn wir das alles betrachten und wenn wir sehen, dass die Furcht im Vers 9, dass David sich fürchtete, die Bundeslade zu sich zu holen, dass es gerade der Moment war, wo er erkannt hat, dass er weit weg von Gott entfernt war. Sein Herz, der Freund Gottes, war in diesem Moment tatsächlich Freund Gottes? Ich glaube nicht. Der Freund Gottes hat sich von Gott entfernt. Macht und Ruhm haben ihn so überholt, dass er Gott, die Beziehung zu Gott verloren hat. Interessant ist noch ein Moment, dass Hebräer, in hebräischer Grammatik, in der Sprache, gibt es verschiedene stilistische Mittel. Wir können es auch aus, die Lehrer können mir da helfen. Chiasmus ist das ein Begriff für euch, und die Hebräer haben es auch sehr oft in den Text eingebaut. Das heißt, die haben so den Text aufgebaut, dass man allein aufgrund der Struktur des Textes, Struktur des Kapitels, man erkennen kann, was steht im Mittelpunkt. Ja, das heißt, Chiasmus heißt, das hier ist die Mitte, ein Vers, und von da aus geht dann quasi Paralleltexte. Ja? Also wenn ich zum Beispiel Vers 9 nach dem Chiasmus in diesem Kapitel als Mittelpunkt erkenne, heißt es, dass wir andere Texte parallel zueinander sehen können. Zum Beispiel Vers 1 und Vers 19 stehen auch parallel zueinander. Ja? Da sammelt er das ganze Volk und in Vers 19 ließ er das Volk nach Hause gehen. Ja? Oder Vers 2 zum Beispiel, dass der Name des Herrn Zebaoth wohnt darauf auch über den Cherubim, als er über die Bundeslader spricht. Vers 18, ja, ein Vers 2 hier, Vers 18 heißt es, dass David das Volk segnete im Namen des Herrn Zebaoth. Ja, also man versucht immer so in dieses stilistisches Mittel Verse einzubauen, Sätze einzubauen, die parallel zueinander stehen, die auch natürlich logischen Fluss haben im Text, aber man versucht damit die Mitte herauszuheben und zu zeigen, worum es eigentlich geht in diesem Text. Und wenn wir das betrachten und genau untersuchen, dann steht Vers 9 hier im Mittelpunkt, da wo David sich vor dem Herrn fürchtete. Ein Moment, wo er erkannt hat, wie tief er gefallen ist. Und das war der Moment, wo David sich bekehrt oder wo seine Bekehrung beginnt. Das war wichtig, dass Gott ihm zeigt durch diese Geschichte, dass David vor Gott gesündigt hat. Und wenn ich dieses Kapitel betrachte, dann erkenne ich, dass nicht der User der Schuldige war. Natürlich hat er seinen Fehler gemacht und es gibt auch logische Erklärungen. Ich will darüber gar nicht streiten, das ist einfach so. Aber der Schuldige in dieser ganzen Geschichte war David. Und eigentlich, wenn Gott wirklich so grausam wäre, wie Menschen das Gott vorwerfen, dann müsste der König an dieser Stelle sterben und mit dem König das ganze Volk eigentlich auch, das komplett von vorne bis hinten alles falsch gemacht haben. Das Volk, das in der Regierungszeit von Saul so weit weg von Gott waren, dass sie sogar die Bundeslade geopfert haben, damit sie nur einen Krieg gewinnen können, was sie auch verloren haben. Das Volk und der David an der Spitze des Volkes haben hier versagt. Und was hier passiert, und das ist jetzt ein schwieriger Moment, das kann sein, dass Sie das nachvollziehen können, es kann sein, dass Sie das nicht nachvollziehen können. Das war früher so bei Israeliten, das Individuum nicht zählte oder nicht viel zählte. Ich sage nicht, dass es Gottes Sinn war oder Gottes Absicht war, aber das war kulturelle und geschichtliche Gegebenheit, die dort so herrschte. Das Individuum nicht viel zählte. Und hier wird ein Mensch, umgebracht ist jetzt falsches Wort, der Mensch stirbt aufgrund einer Konsequenzen, was für uns, für unsere Augen, für unseren humanistischen Gehirn oder Herz als widersprüchlich, paradox erscheint. Aber in dieser Situation, für sie damals, war das die beste Lösung. Das war die beste Lösung, damit der König David zu Demut kommt, damit der König David sich bekehrt und aufgrund dieser Bekehrung das ganze Volk gerettet wird. Man kann mit anderen Worten sagen, hier wird ein Opfer gebracht. Ein Opfer gebracht, damit die anderen gerettet werden. Und es ist meine persönliche Meinung. Meine persönliche Meinung, das müsst ihr nicht mitteilen. Ich glaube, dass Gott Uza hier gebraucht, um das Volk zu retten. Und ich glaube, dass Uza aus Affekt gehandelt hat. Wahrscheinlich wusste er, dass man das nicht machen darf, aber in dieser Situation hatte er keine Zeit zu überlegen, darf er jetzt die Lade anfassen oder nicht. Und ich glaube, wenn die Bundeslade gefallen hätte auf den Boden, das wäre Tragödie für das ganze Volk. Und ich glaube, da wäre der Zorn Gottes noch größer, nicht nur über Uza, sondern auch über David und die, die ihn begleitet haben. Aber Gott lässt zu, dass Uza hier umfällt, damit der König, der Verantwortliche für das Volk, zu Einsicht kommt, sich bekehrt und damit das ganze Volk gerettet wird. Ich möchte hier eine Geschichte erzählen aus meinem Leben, und zwar eine Cousine von meiner Cousine, ich kenne sie gut, aber das ist keine direkte Verwandte, ein Mädchen, das mit 15 Jahren einen schweren Autounfall erlitten hat. Und als sie war 15, genau, ich bin 3 Jahre jünger, sie war schon 18, entschuldige bitte, ich war 15. Und meine Tante, Mutter von meiner Cousine, ja, meine Tante, war schon damals gläubig. Wir waren noch, meine Familie waren noch Atheisten, wir haben nicht geglaubt, aber meine Tante war schon gläubig, sie war Baptistin und sie hat versucht, mit diesem Mädchen über Gott zu sprechen. Sie lebten zusammen an einem Ort. Sie wollte erstmal nichts darüber hören. Und sie war so schwer verletzt, dass sie drei Jahre im Bett lag. Sie lag im Bett, sie konnte nicht aufstehen, weil der Bruch, Oberschenkelbruch sehr kompliziert war. Und ihre Mutter hat sie gepflegt. Ein paar Jahre später, also zwei Jahre nach ihrem Unfall, haben meine Familie und ich uns bekehrt. Und als ich meine Tante besucht habe, sprach ich auch mit ihr über Gott. Und sie hat angefangen, so offen zu werden für Gott. Ja, einfach, es waren viele Fragen, aber sie war zumindest offen. Und eine Zeit später hat sie sich bekehrt. Sie hat sich in der Adventgemeinde taufen lassen und wurde eine eifrige Christin und sie konnte zu diesem Zeitpunkt schon laufen. Also nach drei Jahren konnte sie endlich laufen. Und jetzt kommt das Spannende. Als sie laufen konnte, als sie sich taufen lassen ließ, musste sie noch eine letzte OP durchmachen. In ihrer Krankheitszeit hat sie mit ihrer Mutter viel über Glauben gesprochen. Ihre Mutter war total zu, sie wollte gar nichts hören. Als sie zur letzten OP musste, damit die Stifte rausgeholt werden aus dem Oberschenkel, aus dem Knochen, wurde sie überdosiert von Medikamenten. Und sie lag 8 Tage im Koma und nach 8 Tagen ist sie gestorben. Und das war eine Tragik für die ganze Familie, das war für die Gemeinde einfach unvorstellbar, wie sowas geschehen kann. Sie war schon mit einem Jungen befreundet, sie hatte vor, bald zu heiraten. Also es schien nach diesen 3 schlimmen Jahren im Bett, ohne Gott, ohne Hoffnung, schien jetzt das Leben aufwärts zu gehen. Und dann so ein Ende. Und interessant ist, was dann passierte. Und das ist das Spannendste, was dann passierte. Dann, nach einer Zeit lang, hat sich ihre Mutter bekehrt. Dann hat sich zu etwa gleichen Zeit ihre Schwester bekehrt. Sie hatte schon einen Sohn mit ihrem Sohn zusammen. Dann hat sich ihre Tante bekehrt mit ihren 2 erwachsenen Kindern. Und in dem Dorf, wo sie lebte, ist eine Gemeinde entstanden. Ich war vor 2 Jahren in dieser Gemeinde. Es ist eine große Gemeinde. Das ist ein Dorf von 10.000 Einwohnern. Aber dort ist eine Gemeinde entstanden. Und die Mutter sagte, wenn Gott das nicht zugelassen hätte, hätte ich mich niemals bekehrt. Das sind schlimme Worte. Sie hat gelitten, diese Mutter, über den Verlust ihrer Tochter. Aber sie sagte, wahrscheinlich musste Gott eingreifen. Sie wirft Gott nicht vor, dass Gott es gemacht hat, aber Gott hat es zugelassen. Und in dieser Geschichte ist es für mich eine ähnliche Situation. Gott lässt etwas zu, was für uns grausam erscheint, aber er macht es nur aus seiner Liebe und aus seiner Gnade, damit das ganze Volk gerettet wird. Und ich möchte hier auch eine Parallele natürlich zu Jesus schlagen. Gott hat auch zugelassen, dass sein Sohn stirbt. Wir können das auch als grausam, als unerklärlich, als willkürlich beschreiben, aber er hat es zugelassen. Wozu? Damit du und ich gerettet werden. Und das ist für mich der Punkt in dieser Geschichte. Gott wollte so sehr, das ganze Volk gerettet wird, dass der David, König David, zur Einsicht kommt, dass er sich bekehrt. Und leider musste, ich sage leider, musste dieses Opfer gebracht werden. Aber für damalige Zeit, vielleicht für uns ist es nicht so sehr, aber für damalige Zeit, wenn die Menschen es verstanden haben, hat er sich rechtfertigt, dass jemand stellvertretend für das ganze Volk stirbt, damit das Volk gerettet wird. Und ich möchte euch heute ermutigen, einfach diesen Gedanken mitzunehmen, dass Gott immer, und wenn wir die Geschichte nicht verstehen können, im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, immer aus seiner Liebe und aus seiner Gnade handelt, damit wir leben können. Natürlich gibt es Konsequenzen. Ich will das nicht kleinreden, dass man auch für, wie Usa hier, ungehorsam spielt auch eine Rolle. Aber interessant ist, dass der Text sehr schnell drüber hinwegkommt und das gar nicht im Mittelpunkt der Geschichte steht, sondern etwas anderes. Und es ist wichtig für uns, auch zu sehen, dass Gott manchmal wie ein liebender Vater uns straft und wir merken diesen Strafen manchmal, dass es niemals im Mittelpunkt steht. Er macht es nur, damit unsere Beziehung zu ihm vertieft wird. Und Gott möchte nicht, dass in unserem Leben etwas anderes, etwas ist, was Konkurrenz zu ihm sein konnte. Egal was da ist, wird es auf den Antlitz irgendwann fallen. Schlimm ist nur, dass wir auch von diesem Fall betroffen sein werden. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr dass ihr diese Beziehung, diese Ehrlichkeit in der Beziehung zu Gott immer im Vordergrund steht und anerkennt, es geht nicht um irgendwelche Sachen, die ich richtig oder nicht richtig mache. Es geht allein darum, dass ich vor Gott demütig bin und dass ich erkenne, dass er mein Gott ist und dass er alles für mich in meinem Leben aus Gnade und Liebe macht. Amen.